Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober. Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ja, Renditen hoch, Aktien runter, Renditen runter, Aktien hoch. Wir haben in den letzten Tagen eine Erholung an der Wall Street gesehen, weil unter anderem die Renditen der Staatsanleihen zurückgelaufen sind. Well, heute wird wieder der Vorwärtsgang eingelegt, die Renditen ziehen leicht an, der Ölpreis holt die Verluste auf, zieht auch leicht an und gleichzeitig haben wir ein Ertragsbild, das sehr, sehr uneinheitlich ist. Mit den Aktien von Google deutlich auf der Verliererseite nach den Ergebnissen. Die Aktie verliert zeitweise 9% vorbörslich. Dabei waren die Zahlen bei weitem nicht so schlecht, wie die Reaktion der Aktie zeigt. Microsoft dafür mit auf der Gewinnerseite. Boeing ebenfalls auf der Gewinnerseite, obwohl auf den ersten Blick die Zahlen gar nicht so gut aussehen. Aber es gibt gute Gründe für die Kurssteigerung. Heute Abend haben wir unter anderem die Ergebnisse von Meta und von IBM. Hier bleibt es also spannend. Ja, die Opening Bell heute also aus München, Sofitel, jawohl, Bayer Post, Moderation den ganzen Tag. Der dominierende Faktor, zwei Stories, zum einen die Berichtssaison und zum anderen mal wieder die Renditen der US-Staatsanleihen, die sehr schön zurückgelaufen sind am langen Ende in den letzten Handelstagen. Ein Rücklauf der Renditen als treibender Faktor, vor allem gestern im Tagesverlauf. Und der zweite Faktor, die Earnings, die Ergebnisse, die wir seit letzter Nacht bekommen haben, die allerdings weiterhin ziemlich uneinheitlich ausfallen, mit Alphabet heute Morgen etwa 6% auf der Verliererseite und eine Microsoft etwa 4% auf der Gewinnerseite. Ich mache mit den Staatsanleihen nochmal weiter. Das Thema wird nach wie vor sehr stark dominieren. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen heute wieder ein bisschen an. Wir haben den Ölpreis anfangs schwächer, jetzt schon wieder mit ein bisschen mehr Rückenwind und der Dollarindex auch leicht auf der Gewinnerseite. Und damit haben wir also drei Faktoren, die die Wall Street mal wieder ein bisschen einfangen. Und wir haben immer noch sehr viel Nervosität. Ist das, was wir hier sehen, letztendlich nur ein Strohfeuer? Eine Erholung, die nicht von Substanz ist, das sagt ja Mike Wilson von Morgan Stanley, dass Erholungsversuche eher verkauft werden sollten. Er glaubt, dass 4.200 im S&P letztendlich nicht halten wird. Die Bank of America sieht es hier ein Stück weit anders. Dort heißt es, Pessimismus sei so stark ausgeprägt, dass es sei denn, wir bekommen ein externes Event, einen externen Schock, ein Kreditereignis, dass wir eigentlich eher einen Rücklauf nach oben sehen sollten. Und ich hatte heute Morgen bei mir auf Discord schon gepostet, dass wir saisonal betrachtet immer noch in einer sehr, eigentlich gemäß der historischen Trends verlaufen. Goldman Sachs hat dazu heute auch nochmal einige ganz interessante Grafiken zusammengestellt. Und im November seit 1985, gemessen am Median, geht es im Nasdaq um etwa 3,9% bergauf. Und der S&P 500 tendierte in 10 der letzten 11 Novembermonate freundlich. Also, so schwierig das Marktumfeld aktuell auch sein mag, die saisonalen Trends verlaufen immer noch gemäß der Strickmuster. Wir sehen normalerweise in der letzten Oktoberwoche ein Tief und dann im November und Dezember eher eine freundliche Entwicklung. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass das sehr stark von den Renditen der Staatsanleihen abhängt. Das Anlegermagazin Barron's in den USA betont heute Morgen, dass der Abverkauf übertrieben sei, dass also ein Gipfel bei den Renditen erreicht wurde. Das finde ich persönlich mutig. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt heute schon so deutlich unterschreiben würde, aber interessant ist, dass Bill Ackman, einer der bekannten Hedgefondsmanager in den USA, schon Anfang der Woche betont hat, dass er seine Wette gegen US Treasuries eingestellt hat. Also auch er scheint der Meinung zu sein, dass eher ein Rücklauf der Renditen wahrscheinlicher wird. Warum? Weil die geopolitischen Risiken zunehmen und damit einhergehend letztendlich gesehen auch die Risiken für die Wirtschaft. Also nochmal, Schaut euch die Renditen an bei Staatsanleihen und dann wisst ihr, wie die Tendenz auf der Aktienseite am jeweiligen Tag aussieht. Die Korrelation ist und bleibt auf einem ausgesprochen hohen Niveau. Wir haben fast eine Rekordkorrelation und naja, der Rücklauf der Renditen gestern war eben einer der treibenden Faktor auch bei der Erholung. So, und jetzt komme ich aber mal auf die Ergebnisse zu sprechen. Ich will das Thema Nahost auch noch gleich in einem kleinen Nebensatz mit ansprechen, aber ich möchte den zweiten Fokus mal nehmen, nämlich auf die Earnings. Und hier haben wir ein sehr gemischtes Bild. Wir haben die Aktien von Boeing auf der Gewinnerseite. Da wird der ein oder andere staunen, denn auf den ersten Blick sehen die Zahlen von Boeing eher enttäuschend aus. Die freundliche Reaktion ist aber gut begründet. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Wir haben also die Aktien von Microsoft fast 5% im Plus, Google fast 6% im Minus, Visa 1,6% im Minus und wir haben den gesamten Payment-Sektor-Block PayPal auch mit auf der Verliererseite. Das hat vor allen Dingen mit den Prognosen und Aussichten von Worldline zu tun. Die Aktie in Europa hat sich quasi halbiert. Das zieht den gesamten Payment-Bereich auch an der Wall Street mit nach unten. Texas Instruments enttäuscht deutlich. Die Aktie ist fast 6% im Minus. Ich muss sagen, mit dem Streik in der Autoindustrie in den Vereinigten Staaten und der Automobilsektor ist für Texas Instruments wichtig, übrigens auch für ON Semiconductor. Da sind also die Meldungen von Texas Instruments in der Tat eher belastend und der Chipsektor insgesamt sollte darunter heute mit leiden. T-Mobile US ist leicht auf der Gewinnerseite nach den Quartalszahlen und Hilton so gut wie unverändert. So, und jetzt tauche ich mal ein in die einzelnen Ergebnisse. Ich glaube, bei Alphabet und bei Apple, Google quasi, wird der ein oder andere da sitzen und sagen, das wirkt aber doch sehr übertrieben, ein Minus von 6% bei der Aktie nach den Ergebnissen des Unternehmens. Und wenn man sich die Zahlen insgesamt mal anschaut, sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Wir haben einen Umsatz, der über den Erwartungen des Marktes lag. Wir haben einen Ertrag pro Aktie, 1,55 Dollar, auch 10 Cent pro Aktie über den Erwartungen. Das Werbegeschäft lief ausgesprochen gut. Der Search-Bereich ist quasi in dieser Komponente mit beinhaltet, performte auch besser als erwartet. Aber das Problem ist der Cloud-Bereich. Ich muss sagen, Problem, das Wort trifft eigentlich nicht wirklich den Nagel auf den Kopf, denn ein 6% Kurseinbruch, nur weil der Cloud-Bereich auf der Wachstumsseite, auf der Umsatzseite minimal enttäuscht, das wirkt erstmal sehr exzessiv. Wir haben einen Umsatz im Cloud-Bereich bei Google von 8,4 Milliarden Dollar. Damit werden die Ziele um 200 Millionen Dollar verfehlt. Das ist nicht erfreulich und der Cloud-Bereich ist wichtig für Google. Das ist vollkommen korrekt, aber ein 6% Einbruch, wenn man sich die Marktkapitalisierung mal anschaut, scheint hier sehr übertrieben zu sein. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Analystenkommentare zu Alphabet hier eher etwas positiver ausfallen. Das ist übrigens jetzt ein weiterer großer Big Magic 7 Wert, der nach Tesla infolge der Ergebnisse unter Druck geraten ist, aus meiner Sicht eine Übertreibung, denn insgesamt waren die Zahlen doch ausgesprochen positiv. So, jetzt kommen wir zu Microsoft, das Gegengewicht. Hier geht es also bergauf, 4% im Plus. Die Zahlen sind sehr beeindruckend und sehr spannend, vor allen Dingen für mich jedenfalls auch der Cloud-Bereich, der besser performte, über den Erwartungen des Marktes lag. Der Cloud-Bereich performte also, lasst mich das kurz hier raussuchen, Intelligent Cloud hatte 24,3 Milliarden Umsatz und damit wurden die Schätzungen um 700 Millionen Dollar übertroffen. Sehr gut also Azure. Ne, als Hesse einer meiner Lieblingsworte, hast du wieder Azure gehabt heute, gell? Also Azure jedenfalls gar keinen Ärger, im Gegenteil, Azure kann auch mit überzeugen, das Wachstum hier auf konstanter Währungsbasis bei fast 30%, 28%, wenn man es genau nimmt und damit wurden die Erwartungen des Marktes übertroffen. Man sieht also einmal mehr, dass diese ganze Cloud-Thematik bei Microsoft, bei Amazon, bei Google eines der dominierenden Themen ist. Aber zu guter Letzt gibt es eben auch andere Bereiche und auch die anderen Segmente bei Microsoft haben alle sehr gut performt, alle Geschäftsbereiche besser als erwartet. Spannend finde ich das PC-Segment. Auch hier sehen wir immer mehr Indizien dafür, dass einmal die Vorjahresvergleiche zunehmend einfacher zu schlagen sein werden. Wir sehen erneut, wie ja auch Gartner, der Marktforscher, wie auch letztendlich Dell signalisiert hat, eine Bodenbildung in diesem Markt stattfindet mit einer voranschreitenden Erholung. Das sieht man auch im PC-Segment von Microsoft. 13,7 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist wirklich ordentlich und schlägt die Schätzungen um unglaubliche 800 Millionen Dollar. Also ein weiteres Zeichen, dass sich das PC-Segment anfängt zu stabilisieren. Ja, schauen wir uns die Aussichten an von Microsoft. Auch hier sind die Prognosen gut. Der PC-Sektor, wenn man sich die neue Spanne anschaut, 16,5 bis 16,9 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist die neue Spanne, die das Management in Aussicht stellt. Nimmt man den Mittelwert, dann werden die Prognosen also auch geschlagen. Die Ziele lagen etwa bei 14,8 Milliarden Dollar. Also im PC-Segment, also 16,5 bis 16,9 Milliarden. 14,8 Milliarden Dollar wurden erwartet. Das ist also ordentlich. Der Bereich Productivity wird minimal unter den Schätzungen liegen, gemessen am Mittelwert. Und der Bereich Azure, ganz wichtig, der Cloud-Bereich, wird vom Wachstum her auch immer noch beeindrucken. Wir werden so in der Spitze bei etwa 27% liegen, wenn man sich die neue Spanne anschaut. Ist aber etwa 100 Basispunkte unter den Schätzungen. Microsoft trotzdem auf der Gewinnerseite, während Google immer stärker abgestraft wird. Mittlerweile ist der Wert vorbörslich 9% auf der Verliererseite. Bei Texas Instruments, auf den ersten Blick könnte man meinen, wow, ist doch ganz gut, der Ertrag pro Aktie liegt über den Schätzungen, aber es gab leider einmalige Faktoren, die muss man letztendlich rausrechnen und dann wurde der Ertrag, wurden die Ziele verfehlt, der Umsatz lag auch minimal unter den Schätzungen, die Lagerbestände sind gestiegen, lagen über den Schätzungen und der größte Haken bei Texas Instruments sind die Aussichten. Die Aussichten sind ziemlich flau auf der Umsatzseite. Wird man eine Verfehlung haben und der Ertrag pro Aktie wird eine gewaltige Ecke die Ziele verfehlen. Die Wall Street hatte Gewinne von über 1,75 Dollar angepeilt, 1,76 Dollar um den Dreh und Texas Instruments wird nur 1,46 Dollar liefern. Also eine ziemlich weite Verfehlung und ich würde mal vermuten, dass die Ergebnisse dort auch bei anderen Werten, die insbesondere im Automobilbereich mit vertreten sind, UN Semiconductor unter zu Abgabedruck leiden wird. So, ASML, sehr robuste Buchungslage. Snap war die Ergebnisse im Prinzip in Ordnung, wobei das jetzt nicht wirklich überzeugend war. Also die Aktie ist auch dementsprechend kaum verändert heute. Es hätte schlimmer sein können, es hätte besser sein können. Heute Abend werden die Tech-Zahlen wieder im Fokus stehen. Wir haben IBM mit den Ergebnissen, wir haben KLA Tencor im Chip-Maschinenbausektor und ganz wichtig natürlich Meta. Tja, da kann die Meldung heute von Google natürlich auch für eine ordentliche Gegenbewegung bei Meta sorgen, denn wenn Meta hier beeindrucken kann und Meta hat immer auch die Möglichkeit, auf der Kostenseite ein bisschen mitzulenken, kann der Effekt infolge der jetzt niedrigeren Messlatte durch Google eher ein positiver sein. Deshalb bin ich gespannt, ob Meta hier letztendlich heute Abend positiv überraschen kann, die Aktie auch. ServiceNow wird auch heute Abend Ergebnisse melden. Alles also Tech-Werte, die heute Abend hier mit im Fokus stehen. Schauen wir uns mal die Bereiche an außerhalb des Tech-Universums. Wir haben Visa mit Ergebnissen. Die Aktie ist auf der Verliererseite fast 2% im Minus heute Morgen. Visa meldet ein Ergebnis auf der Ertrags- und Umsatzseite, das eigentlich ganz gut aussieht. Und die Prognosen für 2024 sehen auch ziemlich gesund aus. Das Problem ist hier vor allen Dingen, und das überschattet den gesamten Payment-Sektor, Worldline. Die Aktien kollabieren in Europa um fast 50%, weil das der Bereich Payments wirtschaftlich Gegenwind habe, übrigens insbesondere in Deutschland. Deshalb muss ich sagen, diese Kursreaktion bei PayPal und Block, finde ich ein Stück weit schon ein bisschen überraschend. Klar, Deutschland ist auch für diese beiden Unternehmen nicht ganz unwichtig. Visa, da müsste das eigentlich kein großes Thema sein. Und wenn man sich die Kommentare mal von Visa anhört zu dem wirtschaftlichen Umfeld, also zum Gesundheitszustand der Verbraucher, dann betont man zwar, dass das Momentum im Oktober im Vergleich zum August und September ein bisschen nachgelassen hat. Aber das Momentum hat bei Visa nicht nachgelassen, weil die Verbraucher jetzt auf einmal anfangen, deutlich zu sparen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Benzinpreise in den USA ein Stück weit zurückgelaufen sind, die Volumen also etwas niedriger ausfallen. Das ist hier der eigentliche Bremsklotz. Wir haben, was den Gesundheitszustand der Verbraucher betrifft, ja auch die Zahlen von Hermes bekommen, jawohl, und die waren ziemlich stark. Aber auch hier ein sehr uneinheitliches Bild. Bei Kering sieht die Situation dann schon wieder ein bisschen anders aus. So, kommen wir zu Boeing. Auf den ersten Blick, naja, nicht wirklich ordentlich, wenn man das mal so aufzählt, der Verlust pro Aktie eine ganze Ecke höher als erwartet, der frei verfügbare Cashflow negativer als erwartet, 310 Millionen negativ, 250 Millionen negativ wurden erwartet. Die Auslieferungen von dem 737 wurden nach unten revidiert. Man muss nur eins sagen, die Tatsache, dass die Auslieferung der 737 sich verlangsamen würde, ist keine wirkliche Überraschung. Wir wissen, es gibt Probleme, Bauteile von Spirit, die überprüft werden müssen, dass das die Auslieferung entschleunigen würde, ist eigentlich keine besonders große Überraschung. Und es gibt durchaus Segmente, das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb Boeing heute trotzdem auf der Gewinnerseite ist, die positiv sind. Denn wir sehen zum einen trotz der enttäuschenden Ergebnisse und Cashflow immer noch die Umsätze im Rahmen der Erwartung. Der Auftragsbestand ist weiter gestiegen und zwar eine ganze Ecke von 440 Milliarden im vorhergehenden Quartal auf fast 470 Milliarden Dollar. Die Baugeschwindigkeit der 787 wurde ausgeweitet und die Baugeschwindigkeit der 737, Lieferschwierigkeiten, die man aktuell hat, sind eher temporär, werden bis Jahresende auch ausgeweitet. Also Boeing konzentriert sich hier vor allen Dingen auf die Sonnenseite und kann davon profitieren. So, Hilton hat auch Zahlen gemeldet, bei der Aktie keine besonders große Reaktion heute Morgen. Der Wert ist so gut wie unverändert, der Ertrag lag über den Schätzungen minimal, obwohl die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite Stück weit enttäuschen. Das Ertragswachstum wird etwas geringer ausfallen. Der Ertrag pro Aktie wird geringer ausfallen als erwartet. Der Wert ist aber trotzdem so gut wie unverändert. T-Mobile US, da muss man auch wiederum genau hinschauen. Ne? T-Mobile US, sehr gemischtes Bild. Der Ertrag pro Aktie besser als erwartet. Frei verfügbarer Cashflow auch. Jetzt könnte man sagen, naja, also der Umsatz verfehlt die Ziele. Das liegt aber daran, dass vor allen Dingen weniger Waren verkauft wurden. Der Servicebereich bei T-Mobile US ist nach wie vor ausgesprochen stark. Die Anzahl an Netto-Neukunden ist hier also positiv, kann profitieren. Und das scheint bei der Aktie stärker zur Kenntnis genommen zu werden. Ist auch der treibende Faktor. Was macht diese Unternehmen AT&T, Verizon, T-Mobile aus? Vor allen Dingen die Frage, wie viele Netto-Neukunden man letztendlich an Bord holen konnte. Und das ist bei T-Mobile US auch gerade in Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbs immer noch sehr beeindruckend. In dem Sektor konnten die Erwartungen also geschlagen werden. So, wir haben am 30. Oktober ein neues Produktevent bei Apple. Da sollen neue Macs vorgestellt werden. Das berichtet CNBC heute Morgen. Und bei Nikkei, die Nachrichtenagentur in Japan, heißt es, dass Nvidia aufgefordert wurde, bestimmte Auslieferungen von KI-Chips an China umgehend einzustellen. So, und damit möchte ich dann tatsächlich auch nochmal die makroökonomischen Themen mit ansprechen. Wir haben in China eine ganz interessante Entwicklung. China-Werte waren gestern auch solide auf der Gewinnerseite. Und zwar haben wir zum einen gestern erstmals während seiner Amtszeit einen persönlichen Besuch von Xi gehabt bei der Zentralbank in China. Das ist erstmal ein Zeichen, dass Xi immer noch oder zunehmend Druck macht auf die Zentralbank, die Ziele einzuhalten, also zu stimulieren, um die Wirtschaft mit zu beschleunigen. Und es wird immer wahrscheinlicher, das berichtet heute Morgen die South China Morning Post, auch mittlerweile so ein Dauerthema, ab und an taucht das wieder auf, dass Xi bei dem Summit in San Francisco im November mit teilnehmen wird. So, damit kommen wir zu Nahost. Da ist die Nachrichtenlage immer noch ausgesprochen schwierig. Die Financial Times berichtet, dass Washington zunehmend Waffen in die Region liefert. Also man beeilt sich, mehr Waffen in die Region zu liefern als Abschreckung gegen einen möglichen Angriff des Iran. Wir haben auch Meldungen von Außenminister Blinken, eine Warnung, dass man sehr schnell und entschlossen reagieren wird, sollte der Iran oder sollten die Gruppen, also Hezbollah, die Iran unterstützt sind, gegen oder involviert werden in Israel, dass man entschieden vorgehen wird. Und ich fand die Haltung nach wie vor von Marco Papic von der Clock Tower Group sehr interessant. Er sorgt sich eher um die Stabilität Ägyptens. Da liege das eigentliche Risiko, weil die humanitäre Katastrophe, die wir in Gaza sehen, letztendlich zu einer Destabilisierung der politischen Lage in Ägypten führen könnte. Wir haben die Straße von Hormuz, wir haben den Suezkanal hier mit im Fokus. Wenn hier letztendlich gesehen Anschläge stattfinden würden, würde die Weltwirtschaft dadurch eben doch auch stärker ausgebremst werden. Jordanien laut Papic hat eine Bevölkerung, die zu 70% aus Palästinensern besteht. Auch hier ist die politische Stabilität mitentscheidend. Also für ihn ist das Thema Jordanien und Ägypten das größere Thema als das Thema Iran. Zumal er auch nochmal betont, dass man nicht vergessen darf, 1988 kam es ja auch zu einem sehr, sehr kurzen Konflikt und die Vereinigten Staaten haben in kürzester Zeit die gesamte Navy des Iran zerstört. Und dementsprechend wird es zwar sehr viel scharfe Rhetorik geben, auch aus dem Iran, aber, so bitter das klingen mag, laut Marco Papic, hat im Prinzip die Hamas schon das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte. Ich fand die Parallelen, die er zieht, zu den Terroranschlägen am 11. September ganz interessant. Da ging es auch laut Papic nicht darum, die Vereinigten Staaten dauerhaft zu destabilisieren. Die Terroranschläge haben aber dazu geführt, und das sei das ultimative Ziel gewesen, die Vereinigten Staaten in einen Krieg in Nahost mit zu verwickeln. Also das Thema Irak natürlich damals, dass das nicht wirklich, ihr wisst, was ich sagen will, ja, aber er meint also, dass die Hamas mit dem Vorgehen gegen Israel ihr Ziel bereits erreicht habe, nämlich dass die Gespräche zwischen Israel, Saudi-Arabien, der Sicherheitspakt mit den Vereinigten Staaten gescheitert ist. Und er hofft, dass Israel nicht den Fehler macht mit einer umfangreichen Bodeninvasion in Gaza, zumal sehr viele der Angriffe aus dem Süden kamen von Gaza und eben nicht aus dem Norden. Und auch dem Norden jetzt so viele Signale gesendet wurden, man solle sich darauf vorbereiten, dass etwas kommt, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die militärischen Einrichtungen, die im Norden waren, jetzt nicht mehr im Norden sind, sondern eher im Süden. Und sein Fazit ist, dass wir hier sehr viel Säbelrasseln sehen und auch sehr viel Stärke gezeigt werden muss, auch seitens Israels, dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Iran involviert wird, eben nicht so groß ist, wie die Schlagzeilen teils suggerieren. Ich muss nochmal hier betonen, und ich habe kein Problem, das zuzugeben, ich bin kein Experte für Geopolitik. War übrigens bei dieser Veranstaltung ja auch ganz spannend, ein ganzer Raum voller institutioneller Asset Manager. Und wenn man die Frage in den Raum wirft, wer von euch hat einen Experten für Geopolitik mit an Bord? Keine einzige Meldung. Und es zeigt einmal mehr, dass man aufpassen muss, eben nicht schlagzeilengetrieben zu sein und dass in einer multipolaren Welt, die historisch betrachtet immer mehr Konflikte mit sich zieht, dass auch bei Anlageentscheidungsprozessen das Thema der Geopolitik eine zunehmend größere Rolle spielen sollte. Wenn man jetzt einen Geopolitik-Experten hat, der von Finanzen keine Ahnung hat, ist das problematisch. Und wenn man einen Finanzexperten hat, der versucht, aus den Schlagzeilen der Medien herauszufinden, was tatsächlich in dieser extrem komplexen Welt passiert, ist es auch schwierig. Die Mischung aus beiden ist hier absolut entscheidend. Und man sieht immer wieder, dass das vor allen Dingen natürlich, weil wir eine lange Phase der Ruhe hatten, der Globalisierung hatte und geopolitische Themen waren immer Themen, die für Rückenwind gesorgt haben, dass das jetzt zunehmend mit in den Fokus rückt. Ich habe hier in den Raum vorhin die Frage gestellt, wer von euch hat schon mal einen Bärenmarkt bei Staatsanleihen miterlebt? Und es wurden 3 Hände gehoben. Ne? Weil wenn man mit 25 angefangen hat im Bondmarkt, dann weiß man gar nicht, wie ein Bärenmarkt bei Anleihen aussieht. Es gab eben schon so lange keinen mehr. Und das gleiche Thema ist letztendlich das Thema der Geopolitik. Erst im Prinzip seit Ende des seit dem Krieg in der Ukraine ist das Thema zunehmend wieder in den Fokus gerückt. So, Guys, ich bin immer noch am Improvisieren für alle, die hier nicht zuschauen, sondern nachher im Podcast zu hören. Ich sitze hier in einem großen Vortragsraum und wenn es also ein bisschen halt im Podcast und nicht alles ganz so perfekt ist, ich gucke auch nicht immer in die Kamera, sondern habe links den Zettel, mein Rucksack hält das Mikrofon, Belichtung katastrophal in dem Raum, aber ihr hört mich immer noch und mir ist vor allen Dingen wichtig, ich bin am Ball, versuche, das rüberzubringen, was ich in der Schnelle rüberbringen kann. Trefft eure Entscheidungen selber. Es ist, wie gesagt, nur eine Unterstützung, jetzt, wenn man unterwegs ist. Nächste Woche bin ich wieder in New York und dann wird das Ganze wieder ein bisschen ruhiger. So, morgen gibt es die Opening Bell pünktlich. Heute Abend keine Closing Bell. Wir hören uns also morgen wieder zur Opening Bell und dann zur pünktlichen Zeit. Bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.